Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist ein wunderschöner Vers, oder? Du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Erstaunlich und wunderbar. Aber bin ich es wirklich? Bin ich wirklich so erstaunlich und wunderbar gemacht? Ganz ehrlich, ich kenne die Momente, da habe ich diesen Psalm gelesen und habe gesagt, ey, ich bin gar nicht so toll. Ich bin nicht so wunderbar. Ich wäre gern so wie der, der so gut Mathe kann, der so gut Deutsch kann, der so gut organisieren kann. Oder wie der, der in der Gemeinde so gut Jugendstunden machen kann, moderieren kann. Man guckt auf die anderen und sagt, bin ich wirklich so gut? Dann ist dieser Vers vielleicht manchmal eine Herausforderung und ja, man fragt sich, bin ich das wirklich? Ich habe an der Stelle eine gute und eine schlechte Nachricht, wenn es um diesen Vers geht. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Dieser Vers spricht zuerst einmal nicht über dich und mich. Vielleicht ein Schock, warum das jetzt? Es geht hier um jemand anderes. Es geht um den, der dich wunderbar gemacht, erschaffen hat. Die gute Nachricht ist, am Ende des Gottesdienstes wirst du wissen, dass dieser Vers sehr wohl was mit dir zu tun hat und zu dir spricht und dich ermutigt, dich tröstet, vielleicht manchmal auch ermahnt. Warum hat dieser Vers jetzt im ersten Schritt nichts mit uns zu tun? Um wen geht es hier denn eigentlich? Es geht in erster Linie um eine Person, in der es in der ganzen Bibel geht. Es geht in der ganzen Schrift nur um Jesus erstmal. Er wird uns darin beschrieben, wie er die Welt erschaffen hat, bis hin zur Offenbarung, wenn er wiederkommen wird. Es geht immer um Jesus, um das, was er ist und was er getan hat. Er allein ist der Einzige, der wirklich wunderbar ist und vollkommen ist und von dem wir sagen können, hey, er ist derjenige, der ohne Fehler ist, der ohne Makel ist. Er allein ist vollkommen perfekt. Und dann schauen wir auf uns und wir merken, wir sind doch irgendwie anders. Wir haben Fehler, wir haben Schuld, wir haben Sünde. Und deshalb passen wir ursprünglich auch nicht zu Gott und leben ursprünglich getrennt von diesem Gott, von diesem Jesus. Und jetzt hier kommt das wunderbare Evangelium. Jesus kommt auf die Erde, um das, was wir kaputt gemacht haben, diese Schuld, dieses Ebenbild von Gottes, das wir zerstört haben, wiederherzustellen. Am Kreuz zu bezahlen, sein Blut zu vergießen, den Tod zu sterben, den wir hätten sterben müssen, damit die Schuld weggeräumt werden kann und wir wieder zu Gott kommen können. Wenn wir diesen Jesus annehmen als unseren Herrn und Heiland, so sagt die Bibel in Kolosser 3, Vers 10, da werden wir wieder hergestellt in das Ebenbild Gottes und Gott sieht uns wieder als diesen wunderbaren Menschen, der so erstaunlich erschaffen ist, wie es David hier im Psalm 139 schreibt. Wie Jesus haben, können wir auch wir sagen, jawohl, ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Und meine Seele erkennt das wohl. Wir sind perfekt vor Gott. Nicht, weil wir so gut sind, weil Jesus uns gut gemacht hat. Und deshalb darfst du diesen Vers für dich persönlich nehmen und sagen, ja, ich bin erstaunlich und wunderbar, weil Jesus mich so erschaffen hat. Wenn wir also Jesus haben, dann können wir zu Recht sagen, wir sind vollkommen und wunderbar. Es gibt nichts mehr, das uns trennen kann von diesem Gott. Natürlich leiden wir auch hier auf Erden, wir wandeln hier auf einer Erde, die in Sünde gefallen ist, die noch nicht wieder perfekt hergestellt ist. Und wir erleben es immer wieder im Alltag, da sind Stolpersteine da, die uns zu Fall bringen, die uns stören, die und merkt, da sind wir Kämpfen ausgesetzt. Aber auch da dürfen wir wissen, hey, Gott arbeitet weiter in uns. So beschreibt es die Bibel, dass es kein Prozess ist von jetzt auf nach, wo wir perfekt sind, wie mit einem Schalter umschlagen, sondern ein Prozess, wo wir immer mehr Jesus ähnlicher werden, bis wir dann im Himmel sind. Ja, in der Zwischenzeit, da kämpfen wir auch immer wieder mit dieser Unvollkommenheit. Dürfen aber feststellen, Gott gebraucht uns trotz der Unvollkommenheit. Er hat sich nämlich etwas dabei gedacht, von Anfang an bis zum Ende. Und da möchte ich mit euch ja in diesem Psalm 139 nochmal tiefer einsteigen und die Verse 15 und 16 dazu lesen. Psalm 139, die Verse 15 und 16. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon, als ich schon als ungeformter Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. David schreibt diesen Psalm und er sagt hier, hey, als Gott dich geschaffen hat, er hat dich geplant, er hat sich etwas dabei gedacht, als er dich gemacht hat. Als deine Mama schwanger geworden ist, da wusste Gott schon, hey, das und das habe ich mit dir vor. Das kommt auf dich zu und das hat seinen Sinn. Ich habe da Gaben hineingelegt, Stärken und auch Schwächen, und ich habe mir etwas dabei gedacht. Gott hat dich in eine Familie hineingeboren, hat sich etwas dabei gedacht. Ja, er wusste sogar, was kommen wird, welche Ereignisse, welche Begegnungen. Er wusste ganz genau, was die Zukunft bringen wird. Er hat sich was dabei gedacht. Und hat etwas mit dir vor und möchte dich gebrauchen. Und er hat uns da völlig unterschiedlich erschaffen. Wir sind nicht alle gleich. Wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Ziele, Träume, Wünsche. Wir haben unterschiedliche Vergangenheit. Und trotzdem passen wir zusammen, weil Jesus uns zusammengeführt hat. Wir sind alle unterschiedlich. Die einen, die sind extrovertiert, die schaffen es voll aus sich herauszutreten. Die einen, anderen sind eher introvertiert und ja, brauchen eher die Ruhe, die Zurückhaltung. Dann gibt es andere Menschen, die sind beziehungsorientiert und investieren sich voll in Menschen. Dann gibt es andere, die sehen mehr die Aufgabe, die zu tun ist, die zu bewältigen ist. Dann gibt es Leute, die sind super sportlich, können schnell laufen und gut Fußball spielen. Dann gibt es andere, die sind ja eher unsportlich, die lesen lieber ein Buch, wie sich zu bewegen. Und alle sind erstaunlich und wunderbar gemacht. Jeder auf seine Art. Und jeder auf seine Art ist dafür berufen, ein Bote für Jesus zu sein. Darum geht es uns ja gerade in dieser Serie. Wir haben letzte Woche begonnen und haben uns angeschaut, warum überhaupt? Warum das Evangelium weitertragen? Warum nicht einfach für uns behalten? Wir haben festgestellt, dass Jesus selber, dass es in seiner DNA liegt, dass es sein Ziel war, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dass er ein besonderes Herz eben für die Verlorenen hat. Und alles daran gesetzt hat, um den Verlorenen zu retten. Und uns jetzt damit hineinnimmt in diesen Auftrag, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da geht es heute jetzt konkret eigentlich darum, ja, wie kann ich denn das denn machen? Wie entspricht dieser Auftrag denn mir? Wie hat Gott mich erschaffen und mit hineingenommen in diesen Auftrag? Und da schauen wir uns heute 6 Punkte an. Jetzt keine Sorge, ihr müsst nicht alle 6 Punkte behalten und mitnehmen. Es reicht, wenn ihr einen oder vielleicht auch 2 Punkte mitnehmt und dann drüber mal nachdenkt und es mit ins Gebet nimmt. Ich finde es ja sehr faszinierend, was Gott sich dabei gedacht hat. Ich meine, ganz ehrlich, Gott ist so allmächtig und so groß, der könnte ganz alleine alle Menschen retten. Er könnte hier mal kurz auf die Erde kommen, nochmal als Mensch und sich offenbaren den Menschen und sagen, hey, kommt, folgt mir nach. Er könnte auch Engel senden und sagen, hey, komm, die Engel sollen jetzt mal predigen und die Leute einladen zu Jesus und dann bekehren sich die Menschen. Macht er aber nicht. Weil Gott uns so sehr liebt und mit hineinnehmen möchte in diesen Auftrag und es uns zutraut, das Evangelium weiterzusagen. Er hat sich dabei etwas gedacht, als er uns erschaffen hat und auch sein Ziel im Sinne dessen, das Evangelium weiterzugeben. Wie wir es gerade gemerkt haben, wir sind da auch völlig unterschiedlich begabt und geschaffen worden. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich wie in so einer Sportmannschaft, wie in einem Fußballteam eigentlich, ja, da jetzt auch zusammen unterwegs sein dürfen, uns gegenseitig ergänzen dürfen mit unseren Stärken und Schwächen. Und ja, so eine Fußballmannschaft, die ist unterschiedlich begabt. Die einen, die können gut verteidigen, der andere ist ein guter Torwart, der nächste kann gut schießen, aber jeder hat seinen Platz in der Mannschaft. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Spielertypen gibt es denn in der Jesus-Mannschaft? Wen hat denn er da so mit aufgestellt? Da schauen wir uns den ersten Typ oder den ersten Stil an, der argumentative Stil oder der intellektuelle Stil. Und ich habe euch für jeden Stil immer einen Gegenstand oder beziehungsweise zwei Gegenstände mitgebracht, die das so ein bisschen veranschaulichen sollen. Ich habe hier eine Kasse mitgebracht. Eine Kasse, die verschlossen ist und um diese zu öffnen, braucht es einen Schlüssel. Der Schlüssel, der schafft es, genau den Punkt zu treffen, die Kasse aufzuschließen und aufzumachen, dass sie sich öffnet. Der Schlüssel passt haargenau da rein. Und genauso ist auch dieser intellektuelle Stil. Er findet genau die passenden Argumente, er findet den Schlüssel, der genau in diese Kassette hineinpasst und trifft den Nagel auf den Kopf, dass der andere merkt, ah, das hat es mit Jesus auf sich. In der Bibel lernen wir auch eine Person kennen, die genau diesen oder die auch diesen Stil hat und mit den passenden Argumenten andere Menschen überzeugen kann und von Jesus erzählt. Diese Person kennt ihr wahrscheinlich alle, ist der Apostel Paulus, der unfassbar viele Menschen erreicht hat mit dem Evangelium und die Gabe hatte, andere ja zu überzeugen. Wir lesen von ihm zum Beispiel in der Apostelgeschichte 17, einfach mal beispielsweise die Verse 1 bis 4, Apostelgeschichte 17, 1 bis 4. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser sprach, er der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen glaubten und schlossen sich Paulus und Silas an. Und von den anbetenden Griechen eine große Menge und von den vornehmen Frauen nicht wenige. Der Paulus, das könnt ihr gern zu Hause mal weiterlesen, es geht gerade so weiter in diesem Kapitel. Der Paulus war ein schlaues Köpfchen, kann man so sagen. Der hat viel studiert, der hat bei schlauen Theologen, wird man heute sagen, bei schlauen Gelehrten hat er gelernt und die Schrift kennengelernt. Und als er dann noch Jesus kennengelernt hat, ja, dann ging es erst richtig los. Denn dann hat er verstanden, was es denn mit dieser Schrift auf sich hat und hat es auf wunderbare Weise geschafft, zu den Menschen zu gehen und ihnen zu erklären und zu argumentieren, warum Jesus der Christus ist. Er hatte Argumente, die andere überzeugt haben. Braucht solche Menschen. Es gibt Menschen, die müssen überzeugt werden, ja, weil Gott auch sie so geschaffen hat, mit einem Verstand, der nachdenkt, der Zusammenhänge verstehen möchte. Da braucht es Menschen, die überzeugen können. Wenn du so eine Begabung hast, ich glaube, das gibt es nicht oft, setz sie ein. Geh zu deinen Nächsten, die Überzeugung brauchen, die Argumente brauchen und versuch, ihnen von Jesus zu erzählen. Gott hat dich nicht ohne Grund so erschaffen. Ich vermute mal, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich diese Begabung. Das sind meistens so richtige Apologeten, ja, die das richtig gut können und die so argumentieren können. Aber was gibt es denn da noch so in dieser Jesus-Mannschaft? Es gibt zum Beispiel noch den zeugnishaften Stil. Dafür habe ich euch hier ein Marmeladenglas mitgebracht und einen Glasöffner. Ja, wenn so ein Marmeladenglas gut zu ist, man es nicht so einfach aufbekommt, ist es hilfreich, einen Glasöffner zu haben. Und dieser zeugnishafte Stil, der schafft es auf gute Art und Weise, den anderen zu öffnen und etwas in sein Leben hineinzusprechen und ihn Jesus näher zu bringen. Wir kennen auch in der Bibel da eine Geschichte, wo auch jemand diesen zeugnishaften Stil hat und ja, einfach mal so berichten kann, was Jesus in sein Leben getan hat, wie er ihn verändert hat. Wir lernen diesen Mann kennen, ich kann euch nicht mal den Namen verraten, der war ein Bettler und blind. Aber dann begegnet er dem Jesus und sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Jesus heilt ihn nicht nur am Körper, sondern auch an seiner Seele. Und dann passiert Folgendes, wir lesen die Geschichte im Johannes Kapitel 9, die Verse 8 bis 12. Johannes Kapitel 9, die Verse 8 bis 12. Also der wurde gerade geheilt. Und dann lesen wir, die Nachbarn nun und die ihn von früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Und sie sprachen zu ihm, wo ist er? Und er sagte, ich weiß es nicht. Dieser Mann hier, der machte eigentlich etwas sehr Simples, etwas ganz Einfaches. Er erzählt seinen Nachbarn das, was Jesus an ihm getan hat. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Er war sogar das krasse Gegenteil von Paulus, der so mit Argumenten gekommen ist. Dieser Mann, der wusste nicht einmal, wo Jesus jetzt gerade ist. Der wusste nur, ich war blind, jetzt sehe ich, Jesus hat ein Wunder gemacht. Ihn kennengelernt hast. Vielleicht hast du auch Dinge im Alltag erlebt, ja, wie es Deborah gerade als Zeugnis erlebt hat. Hey, wir haben gebetet und dann ist da was passiert und die Situation hat sich geändert. Vielleicht können wir von dem weitergeben. Es gibt Leute, die können es auf sehr gute Art, die haben diesen zeugnishaften Stil und schaffen es wirklich, solche Geschichten ins Leben des Nächsten hineinzureden. Und dass der andere merkt, hoppla, dieser Jesus, er ist ja wirklich lebendig. Er ist heute noch da. Kommen wir zum nächsten Stil, der geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, der beziehungsorientierte Stil. Da habe ich jetzt hier eine Weinflasche dabei und einen Korkenzieher. wenn der Benny oder der Miri das Abendmahl vorbereiten, dann können sie diese Weinflasche nicht einfach so mal kurz öffnen. Dann brauchen die einen Korkenzieher, den die da langsam reindrehen und langsam aufmachen. Es geht nicht von jetzt auf nachher. Ein ähnliches beim beziehungsorientierten Stil. Auch er, das passiert nicht von jetzt auf nachher, dass der Nächste von Jesus erfährt und sagt, ja, ich will auch diesen Jesus nachfolgen. Es gibt, ja, dieser beziehungsorientierte Stil, der verbringt viel Zeit mit seinen Freunden, mit seinen Nachbarn und wartet auf die Momente, auf die Gelegenheiten, wo er etwas ins Leben des anderen hineinsprechen kann. Denn ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Begegnungen auch. Ich hatte sie erst jetzt gerade wieder vor kurzem. Da trifft man auf eine Person und dann sagt der andere, ja, komm mir ja nicht mit diesem Jesus und versuch mich nicht zu überzeugen. Dann sage ich, okay. Es wäre jetzt nicht angebracht, da als intellektueller Stil vielleicht zu kommen und zu sagen, du musst aber. Das wird den anderen nur abschrecken. Stattdessen ist es vielleicht angebracht, mit diesem beziehungsorientierten Stil zu sagen, ich verbringe jetzt Zeit mit dir, ich interessiere mich für dich, ich teile mein Leben mit dir und ich warte auf die Momente, wo Gott es zulässt, dass ich etwas in dein Leben hineinsprechen kann. Da braucht es Geduld und ganz viel Gebet und natürlich Beziehungen. Manchmal bekommt man auch überraschend schnell die Gelegenheit, etwas in das Leben hineinzusprechen. Zum Beispiel ging es dem Levi da so, wir kennen ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen Matthäus, der bekommt diese Gelegenheit eigentlich direkt nach seiner Bekehrung, können wir sagen. Jesus hat ihn gerade gerufen, ihm nachzufolgen. Dann lesen wir in Lukas Kapitel 5, was dann passiert. Lukas Kapitel 5, 27 bis 29. Und danach ging er, also Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderer, die mit ihnen zu Tischen lag. Also der Matthäus, der fackelt nicht lange, er hat Jesus erkannt und gesagt, oh, ja, dieser Einladung will ich folgen, ich will Jesus nachfolgen. Und dann bereiten sie erstmal ein Festmahl vor, ein Abendessen. Und dazu lädt er alle seine Arbeitskollegen ein, seine Freunde, mit denen er schon jahrelang in Beziehung stand. Ja, die den Levi, den Matthäus noch von früher kennen. Sie haben viel Zeit verbracht, sie kommen jetzt zusammen und Jesus ist auch dabei und die anderen Jünger. Sie verbringen einen schönen Abend, gutes Essen und Jesus erklärt ihnen die Sache mit dem Reich Gottes. Einer unserer Jugendlichen, der hat das auch mal super gut gemacht, einige Jahre lang, der hat Freunde gehabt, wo er gemerkt hat, hey, die spielen gern Computerspiele. Alles Mögliche. Und da hat er gesagt, ja, dann ich lade alle meine Freunde ein, die Jesus noch nicht kennen und auch die Freunde ein, die Jesus schon kennen. Wir verbringen ein Wochenende zusammen, machen eine LAN-Party, also da kann man dann die Computer miteinander anschließen irgendwie und dann zusammen Spiele spielen. Aber hat er gesagt, mir geht es nicht nur darum, dass wir zocken, sondern ich will, dass meine Freunde, die Jesus noch gar nicht kennen, die keine Ahnung von dem haben, Jesus kennenlernen. Deshalb waren auch Freunde dabei, die Jesus schon kennen. Und dann hat er gesagt, wir machen aber auch eine Zeit an diesem Wochenende, wo wir konkret hören wollen, was sagt denn die Bibel über diesen Jesus? Dazu hat er dann immer einen Jugendleiter eingeladen oder einen Pastor, der für ein paar Minuten kurz erklärt hat, was hat es denn mit diesem Jesus auf sich? Und das Evangelium erklärt hat. Fand ich eine super Möglichkeit. Mich hat er auch mal eingeladen. Ich fand es faszinierend zu sehen, wie man das so machen kann. Und da haben einige Freunde dann von Jesus gehört. Das konnte er machen, weil er mit ihnen in Beziehung lebte und sie eingeladen hat. Er hat diesen beziehungsorientierten Stil genutzt, um von Jesus weiterzugeben. Kommen wir zum nächsten Stil, der einladende Stil. Da habe ich euch hier eine Flasche mitgebracht, ein Radler, das hier so einen Kronkorken hat. Ich weiß nicht, wie eure Arbeitskollegen so drauf waren. Ich habe ja im Gartenbau gelernt und da war es gang und gäbe, dass man nach Feierabend zumindest mal am Freitag noch Zeit miteinander verbracht hat, auch in der Bestattung später. Man hat sich getroffen, war in geselliger Runde zusammen, hat einfach mal geschnaggelt. Ja? Und die meisten von meinen Kollegen haben natürlich auch zu so einer Flasche gegriffen und ein Feierabendbier miteinander getrunken. Sie haben eingeladen und Zeit miteinander verbracht. Und genauso ist auch dieser einladende Stil. Er hat den Charakter, einfach mal einzuladen. Du, komm doch mal mit, verbring Zeit mit uns in einer geselligen Runde. Dieser Charakter, der ist vielleicht selber kein Stil, der viel reden kann und der super Argumente hat und so gesprächig ist, aber er ist jemand, der sagt, hey, komm doch einfach mal mit. Sei einfach mal dabei in unserer Runde. Sie reden selber vielleicht nicht viel, aber bringen jemanden mit. In der Bibel finden wir auch so einen Stil. Wir lesen da von einer Frau, die Jesus gerade kennengelernt hat und auch Jesus hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und dann passiert hier auch wieder etwas Spannendes und wir lesen das in Johannes Kapitel 4, die Verse 28 bis 30. Diese Frau hat Jesus kennengelernt und sagt jetzt, hey, also ich kenne da noch ganz viele Menschen, die sollen auch diesen Jesus kennenlernen. Die brauchen den auch ganz dringend. Und dann lesen wir von ihr, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen nun aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also diese Frau, die hatte diese Begegnung mit Jesus und hat gemerkt, wow, ich habe ganz schön viel Dreck am Stecken. Hat aber auch gemerkt, dieser Jesus vergibt. Dieser Jesus macht meine Fehler wieder gut. Das hat sie so bewegt und so beeindruckt, dass sie gesagt hat, die anderen Menschen im Dorf muss ich einladen. Und das macht sie. Bewegt von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Sie hat ihnen erzählt, hey, dieser Jesus hat mein Leben offenbart und ich glaube, eures kann er auch verändern. Was hier auffällt, diese Frau, die geht jetzt nicht ins Dorf und verteilt ein paar Einladungen im Briefkasten und sagt, wer kommen will, der kann halt kommen. Nein, sie geht dahin und sagt mit Begeisterung, sagt sie, diesen Jesus kommt, den müsst ihr kennenlernen und lädt ein. Das ist der einladende Stil. Finde ich richtig gut, wenn wir auch solche Leute haben, die mit Begeisterung einladen, sagen, komm doch einfach mal mit, sei dabei und lern auch diesen Jesus kennen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Stil, zu einem dienenden Stil. Auch das ist ein Stil, der nicht viele Worte verliert. Manche Menschen, die sind verschlossen, wie diese Dose von allen Seiten. Verschlossen, die kriegt man nicht so einfach auf. Jetzt diese Dose hier, die hat ja hier sogar noch so eine Lasche, da kann man dann aufziehen, ja, und braucht dann gar kein Werkzeug. Aber es gibt Menschen, die haben diese Lasche verloren. Die sind kaputt gegangen. Die wurden vielleicht verletzt, von Christen sogar verletzt, weil sie dumme Kommentare bekommen haben oder, ja, nicht gut mit ihnen umgegangen wurde. Sie haben Verletzungen erlebt und sind jetzt wie diese Dose verschlossen. Und kein Mensch kriegt sie auf. Der intellektuelle Stil, der könnte mit seinem Schlüssel kommen und versuchen, der würde den nicht aufkriegen. Mit dem Korkenzieher wird es vielleicht sogar noch irgendwie hinkriegen, aber ist nicht Sinn der Sache. Da braucht es einen Dosenöffner, der da rangeht und langsam hier rumfährt und die Dose öffnet. In der Bibel finden wir auch so einen Stil, einen dienenden Stil, der ganz ohne Worte den Menschen von Jesus erzählt. In der Apostelgeschichte 9, Vers 36, da lesen wir, in Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Menschen wie diese Tabitha, die sind häufig sehr unscheinbar. Ja? Sie reden nicht viel. Sie stehen auch nicht gerne im Vordergrund und zeigen das, was sie so gut können und so gar nicht. Sie sind im Hintergrund, sie sind Macher, die sind Schaffer, die packen halt gern mit an. Sie bieten Hilfe an, wo sie nur können, unterstützen den anderen, der Hilfe braucht. Sind sie vielleicht schnell dabei, wenn da jemand umzieht und sagen, jawohl, komm, ich pack mit an, ich helfe dir. Der Nächste braucht eine Autoreparatur und sagt, du, ich guck mir's mal an, vielleicht kann ich dir helfen. Die Nächste sagt, du, ich back dir mal einen Kuchen, ich bring dir was vorbei, dass du einen schönen Abend, Nachmittag verbringen kannst. Und so packen sie mit an und helfen einfach tatkräftig. Und so können die Menschen beobachten, wow, diese Person, die ist so selbstlos und voller Liebe. Und stellen fest, da ist jemand irgendwie so anders. Und vielleicht kommt da irgendwann die Frage, hey, warum machst du das eigentlich? Vielleicht gibt es dann die Gelegenheit, dass die Person sagen kann, du, ich mag dich einfach. Ich sehe in dir was Besonderes und weißt du was? Dieser Jesus, der hat auch in mir was gesehen, hat auch mich verändert und hat mein Herz erfüllt. Vielleicht passiert auch was ganz anderes. Diese ursprünglich so verschlossene Dose trifft auf eine andere Person, die ein Zeugnis weitergibt oder die einlädt in die Gemeinde. Und die Person ist jetzt offen dafür und sagt, jawohl, also ich habe da jemanden kennengelernt, der ist auch so selbstlos und so anders. Ich gehe da drauf ein und komm mit. Und so lernt diese Person Jesus kennen und nimmt ihn als seinen Herrn und Heiland an. Was bei diesem Stil, bei diesem dienenden Stil vielleicht ein bisschen eine Schwäche auch sein kann, ist, dass dieser Stil halt einfach am Schaffen ist und am Machen ist. Aber die Bibel, sie lehrt uns, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn sie von Jesus hören. Also irgendwann muss der Punkt kommen, wo der andere konkret hört, Jesus ist gekommen, deine Schuld zu bezahlen, dich zu verändern. Nimm diesen Jesus an. Also irgendwann muss gesprochen werden. Aber wie gesagt, auch da können wir uns ergänzen und gegenseitig helfen. Jetzt kommen wir zum letzten Stil. Das ist der konfrontative Stil. Da habe ich euch jetzt hier ein Hämmerchen mitgebracht. Ja, mit so einem Hammer, da kann man alles Mögliche anstellen. Und ich glaube, man kann auch einiges von diesen Dingen, die wir jetzt gerade hier hatten, damit öffnen. Aber man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Man kann mit so einem Hammer auch ganz viel kaputt machen. Man kann Dosen öffnen, man kann Flaschen damit vielleicht öffnen, aber viel auch kaputt machen. In der Bibel, da finden wir auch solche Stile. Gerade bei den Jüngern Jesu habe ich den Eindruck, da hatten einige diesen Hammerstil. Die haben einfach mal losgelegt. Da waren zum Beispiel die sogenannten Donnersöhne, Jakobus und Johannes, die mit ganz viel Leidenschaft und mit Elan Jesus nachgefolgt sind. Und haben gemacht und getan und haben gepredigt. Dann gibt es eine Situation, da haben sie den Menschen von dem kommenden Reich Gottes erzählt, aber die Menschen haben nicht so reagiert, wie sie es sich gewünscht haben. Und dann sagen die beiden, hey Jesus, lass uns doch Feuer vom Himmel regnen, dass sie zerstört werden. Und dann Jesus sagt, du, ein bisschen langsam. Also die beiden, die wollten nicht nur mit dem Hammer kommen, die wollten mit dem Feuer kommen. Ihr merkt diese Leidenschaft, die da war, dieses Brennen für Jesus. Rigoros. Ein anderer Typ, das war der Petrus. Auch er einer, der Gas gegeben hat und der viel Mut hatte und richtige Leidenschaft. Von ihm lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, kurz nach Pfingsten, wie er aufgetreten ist. Sehr konfrontativ, mit Leidenschaft tritt er auf mit den anderen Aposteln zusammen. Und dann lesen wir, mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Und dann im Anschluss lesen wir, wie er predigt und ganz einfach den Menschen erklärt, der Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist auferstanden und ihr habt ihn gekreuzigt. Knallhart sagt das ihnen. Macht er gut. Voller Leidenschaft. Auch das ist ein Stil, den wir brauchen. Manchmal brauchen die Menschen, oder ja, ich denke sogar häufig, brauchen die Menschen eine klare Ansage. Eine Aussage, eine Botschaft, die ins Herz trifft. Damit die Menschen spüren, wie dringlich die Situation auch ist und wie dringlich sie diesen Jesus brauchen. Es braucht Menschen, die mutig sind, die auftreten und von Jesus reden. Aber auch hier sollten wir bedenken, ohne Liebe und ohne Gnade kann dieser Stil auch ganz viel kaputt machen. Manchmal hat Gott aber auch Menschen schon darauf vorbereitet, vielleicht durch einen anderen Stil, durch eine andere Person. Und dann kommt dieser konfrontative Stil und trifft den Nagel auf den Kopf und die andere Person nimmt Jesus an. Wer hat so einen Stil, so einen mutigen, unerschrockenen, konfrontativen Stil? Ich denke da vor allem an Männer und Frauen, die vielleicht ja gerade Straßeneinsätze machen, die sich draußen öffentlich bekennen und sagen, hey, liebe Freunde, nehmt diesen Jesus an. Ich muss ehrlich sagen, meine Begabung ist es nicht ganz so. Ich habe da Herausforderungen mit. Aber auch dieser Stil hat seinen Platz und ist unheimlich wichtig. Und an der Stelle vielen Dank, wenn ihr da auch draußen hier unterwegs seid, auf der Straße und öffentlich Jesus bekennt. Richtig gut. Vielen Dank. Jetzt haben wir also einiges an Stilen kennengelernt. Und vielleicht hast du bei dem einen oder anderen Punkt gemerkt, ja, das könnte meiner sein, das ist meine Begabung. Da hat Gott etwas in mich hineingelegt, um Menschen zu erreichen. Wenn nicht, dann nimm dir zu Hause nochmal einen Moment Zeit und denk drüber nach, bete auch drüber. Herr, wie hast denn du mich eigentlich geschaffen? Was hast du dir dabei gedacht, als du mich erschaffen hast? Wie kann ich auf andere zugehen, ihnen etwas von dir weitersagen? Was entspricht meinem Charakter? Wir haben auch in dem Begleitheft zu diesen 42 Tagen, da gibt es ja immer diese Andachten diese Hauskreisandachten zur Vertiefung. Und da gibt es auf der Seite 14 und 15 auch eine Art Gabentest. Gibt verschiedene Aussagen, die man dann für sich persönlich so ein bisschen bewerten kann. Und am Ende hat man ein Ergebnis, wo es einen Hinweis geben könnte, was denn so dein Stil sein könnte. Mach diesen Test gerne mal. Und dann könnt ihr es im nächsten Hauskreis am Donnerstag dann vertiefen, miteinander besprechen und mal so ein bisschen auch reflektieren, wie es euch damit geht. Vielleicht wirst du aber auch nicht diese eine Sache herausfinden, die dir entspricht. Und ich will dir da noch eine ganz, ganz wichtige Sache mitgeben. Egal, ob du einen Stil hast, der jetzt hier gerade irgendwie direkt vorkommt oder nicht. Wenn du anderen von Jesus erzählst und ein Bote von Jesus sein möchtest, sei du selbst. Sei du selbst. Der Retro Pelli, der Autor von dieser Serie ist, der hat eine spezielle Formel gehabt, die habe ich jetzt mal abgekürzt. Sei du selbst. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von der Selbstverwirklichung und dass du da deine Bedürfnisse stillst und halt auslebst, was du denkst und willst. absolut nicht im Sehnsinne gemeint, sondern ich will ergänzen, sei du selbst mit Jesus. Sehe, was Jesus in dich hineingelegt hat, wie er dich erschaffen hat, und dann lebe mit diesem Jesus, wie er dich erschaffen hat. Sei du selbst mit Jesus. Wir können es auch so sagen, sei authentisch. Du musst dich nicht verstellen und auch nicht irgendwie ein Schauspiel abliefern. Das, wie wir es letztes Mal gehört haben, es ist keine Checkliste, die wir abarbeiten. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine Liebe, die uns antreibt. Vertrau darauf, dass Jesus dich begabt hat, dich befähigt hat, dich so geschaffen hat, wie er es sich gedacht hat. Und dann leb mit diesem Jesus bei den Menschen. Wird dann alles zum Selbstläufer? Wird dann alles immer glatt funktionieren? Ich glaube nicht. Wir werden trotzdem unsere Herausforderungen haben. Und an der Stelle will ich zu unserem Psalm zurückkommen, zum Psalm 139, noch die Verse 1 bis 10 mit uns lesen. Psalm 139, 1 bis 10. David schreibt: Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich es fassen könnte. Wo sollte ich hingehen in meinem Geist, vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ganz bestimmt kennst du diese Momente, wo du denkst, ah Mensch, da hätte ich jetzt was sagen können. Da hätte ich den anderen von Jesus sagen können. Mir ging es erst gerade vor kurzem aus so, da war ein Automechaniker und er hat mir sein Leben kurz ausgeschüttelt. Ich war völlig überfordert, weil ich ihn gar nicht kannte. Und wo wir uns dann auch schnell verabschieden mussten und ich ihm dann dachte, hey, da hättest du was sagen können. So ein konfrontativer Stil, der, dass du mutig unterwegs bist, der hätte die Gelegenheit genutzt, muss ich ehrlich so sagen. Und ich denke, das kennst du auch. Und ich denke, dass dieser Psalm eine große Ermutigung und ein Trost für uns. David vertraut sich hier völlig der Souveränität Gottes an. Er sagt, Gott hat mein Leben in der Hand. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann sagen, was ich will oder auch nicht will. Und Gott weiß es. Er weiß, wie es gemeint war und was dazu geführt hat. Selbst Worte, die ich spreche oder auch nicht ausspreche, sind ihm bekannt. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er kennt deine Gedanken und deine Worte. Er weiß, wie du es gemeint hast. Und in den Momenten, wo du etwas sagst und du schaffst, ein Wort weiterzugeben, auch das hat Gott gewusst und kennt es. Manchmal denkt man sich im Nachhinein, oh, das hätte ich vielleicht so sagen können. Und habe ich jetzt das richtige Wort getroffen? Auch da dürfen wir uns der Souveränität Gottes anbefehlen und sagen, Herr, du weißt es. Du hast deinen Sinn damit gehabt. Ja, und ich will auch noch ergänzen, wenn du merkst, oh, ich habe da wirklich den falschen Ton getroffen. Ich habe da Schuld vielleicht sogar auf mich geladen. Selbst dann empfängt Gott dich mit offenen Armen. Es gibt keinen Platz auf der Erde, wo er nicht ist. Er ist da und empfängt dich. Vielleicht kommst du aber auch in Situationen, wo du merkst, wow, also es kommt gerade gar nicht gut an, dass ich zu Jesus gehöre und dass ich was weitergebe. Und du bekommst Gegenwind und wirst angefeuert. Und Jesus hat verheißen, dass diese Momente kommen werden. Dass es Widerstand geben wird. Er sagt sogar, es gehört dazu. Aber auch da dürfen wir wissen, Gott ist da. Er ist alle Zeit bei uns bis ans Ende der Erde. Ja, und ich glaube, deshalb dürfen wir mutig und froh Jesus bekennen, von ihm zeugen, von ihm weitergeben. Denn wir wissen, wir sind nicht alleine. Am Ende ist es Jesus, der rettet, der uns gebraucht, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit unserem Charakter, mit unserer Vergangenheit, mit unseren Begabungen. Vielleicht können wir die heutige Botschaft so zusammenfassen. Erkenne, wer du bist, mit deinen Stärken und Schwächen. Und dann erkenne, wer Gott ist, nämlich dein souveräner Schöpfer und Retter. Er ist es, der dich erlöst hat und der dich vollkommen und rein darstellt vor Gott. Und dann sei du selbst mit Jesus bei den Menschen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Ja, großer, allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass du dir etwas dabei gedacht hast, als du uns erschaffen hast. Du hast etwas im Sinn gehabt. Du hast etwas mit uns vor. Du hast einen Auftrag für uns. Danke, Herr. Ja, Vater, aber gleichzeitig wollen wir dich um Vergebung bitten, dass wir dieses Ebenbild, das du gemacht hast, auch kaputt machen. Mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Und wir verletzen andere damit. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst und dass du uns immer mehr verwandelst in dein Ebenbild. Herr, ein großer Herr und Heiland, danke, dass du den Himmel verlassen hast und auf die Erde gekommen bist, um eben genau das zu bezahlen, was uns kaputt macht, was wir zerstören. Danke, dass du den Schuldschein bezahlt hast und ans Kreuz geheftet hast. Herr, und lass uns immer mehr verstehen, was das bedeutet und was es dir gekostet hat. Dass es tief hineinsackt in unser Herz und dass wir mit dieser Liebe, die du uns offenbart hast, ja auch im Alltag unterwegs sind und andere Menschen sehen, die dich unbedingt brauchen. Schenk uns Liebe für Verlorene. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch Gelegenheiten schenkst, wo wir konkret von dir reden können, wo du uns die richtigen Worte auf den Mund legst oder die richtigen Werke in die Hände legst. Gebrauche du uns als deine Boten. Danke, dass du mit uns gehst bis an das Ende der Welt. Amen.